erhebt sich und was tut er dann? Die Eskalation in Nahost ist unser Thema heute schon den ganzen Tag, jetzt auch in den Nachrichten mit Michael Mehrlinger.
Israel hat eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Wie unsere Korrespondentin berichtet, gab es Explosionen, unter anderem in der Millionenstadt Tabriz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon in der Nacht angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden, einige auch vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten.
Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeuges in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Experten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden bei dem Absturz gestern in Ahmedabad 241 Insassen des Flugzeugs und mindestens 24 Menschen am Boden getötet. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am Morgen war Indiens Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zuvor hatte er ein Krankenhaus besucht, in dem Opfer der Katastrophe behandelt werden. Verletzte, die sich auf dem Gelände aufgehalten hatten, auf das die Boeing gestern abgestürzt war, aber auch den einzigen überlebenden Passagier, einen Briten mit indischen Wurzeln. Der Mann wurde nur leicht verletzt, er hat Verbrennungen an einer Hand. In der Rechtsmedizin versucht man derzeit, die Toten anhand der DNA zu identifizieren. Indischen Medien zufolge denkt die betroffene Fluglinie Air India inzwischen darüber nach, alle Maschinen vom Typ 787 Dreamliner zunächst am Boden zu lassen.
Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Pospesch, rbb24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren, so Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin schlägt oder bedroht, kann das Gericht ihn zum Tragen einer solchen Fußfessel verpflichten. Das Besondere, das Gerät soll von der Frau und der Polizei geortet werden können. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Alarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Kreuzberg 24 Grad, in Pritzwalk 21 und in Senftenberg 27 Grad. Auch morgen Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsdienst mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Dreieck-Nutetal. Zwischen Saarmund und Dreieck-Nutetal liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Die linke Spur ist blockiert. Außerdem steht ein defekter PKW auf der Standspur.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahles für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Israel hat massiv Atom- und Militäranlagen im Iran angegriffen, zuerst heute Nacht. Inzwischen wurde eine weitere Welle von Angriffen geflogen. Der Iran hat mit mehr als 100 Drohnen reagiert. Die wurden offenbar alle abgefangen von der israelischen Luftabwehr. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, berichtet, wie die Menschen in Israel mit dieser Eskalation umgehen.
Für die meisten Israelis kam diese Entwicklung überraschend. Mitten in der Nacht hatte es Alarm gegeben, um die Bevölkerung vor der neuen Sicherheitslage zu warnen. Seit dem Angriff Israels auf den Iran war mit einer Reaktion gerechnet worden. Shiri war schon nachts mitten in Tel Aviv unterwegs, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich bin noch in meinem Pyjama, den ich falsch herum anhatte, hergekommen. Wir schützen uns, tun, was gesagt wird. Das heißt, wir gehen vorsichtig zum Schutzraum, hören auf die Anweisungen des Heimatfrontkommandos und bleiben natürlich optimistisch. Mit gepackten Taschen, Wasser und Kaffee mit allem, was man braucht. Am Morgen kamen dann Meldungen von iranischen Drohnen in der Luft. Sie konnten offenbar noch außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen werden. In Jordanien hat es Luftalarm gegeben. Nach Angaben der israelischen Armee drohen weitere Gegenangriffe aus dem Iran, auch mit ballistischen Raketen. Aber die Aufforderung an die Menschen in Israel, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten, wurde zunächst aufgehoben. Viele seien unterwegs, um sich mit Vorräten für die nächsten Tage einzudecken, sagt dieser Laden. Besitzer aus Givatime, dem Sender Channel 14. Das kam jetzt plötzlich. Niemand hat diesen Überraschungsangriff im Iran vorgesehen. Wir haben das Gerede drumherum gehört und haben uns schon in der letzten Woche darauf vorbereitet, sodass wir allen Kunden, die herkommen, Waren verkaufen können. Es ist für alle etwas da. Nach Angaben der israelischen Armee ist der Angriff auf den Iran noch nicht beendet. Mehr als 200 Flugzeuge sind demnach bisher im Einsatz gewesen. Es seien militärische Ziele und das iranische Atomprogramm getroffen worden, mehr als 2000 Kilometer von Israel entfernt. Bestätigt ist auch die Tötung hochrangiger Vertreter des Regimes in Teheran, unter anderem des Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Ebenso sollen Teile der iranischen Luftabwehr zerstört worden sein. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass weitere israelische Luftangriffe folgen könnten. Shlomi Binder, der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, über das Ziel dieses Angriffs. Wir starten eine Offensive, die geradezu existenziell ist gegen einen Feind, der uns zerstören möchte. Er kommt schnell voran in der Entwicklung seiner nuklearen Fähigkeiten und entwickelt konventionelle Waffen in sehr großen Mengen. Wir wollen diese Bedrohung abbauen, stören und beseitigen. Nach israelischen Angaben soll der Iran inzwischen dazu in der Lage gewesen sein, binnen weniger Tage 15 Atombomben zu bauen. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Allerdings hatte auch die internationale Atomenergiebehörde dem Iran gerade erst vorgeworfen, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Nach israelischer Lesart geschieht der Angriff auf das iranische Atomprogramm in letzter Minute. Israel Katz, der Verteidigungsminister. Das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte des Staates Israel und des jüdischen Volkes. Der Iran ist bestimmt, seine Vision der Zerstörung Israels zu verwirklichen. Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt. Wenn wir ihn verpassen, haben wir keine Möglichkeit mehr, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern, die unsere Existenz bedrohen. Beobachter gehen davon aus, dass Israel seine Angriffe auf Ziele im Iran in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Von der iranischen Reaktion wird abhängen, wie die Lage weiter eskaliert. Denkbar ist auch ein abgestimmter Angriff des Iran zusammen mit den Houthi-Rebellen im Jemen und der Hisbollah im Libanon. Der Luftraum bleibt vorerst in weiten Teilen der Region gesperrt und die Menschen bereiten sich auf angespannte Tage vor.
Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv. International ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation groß. Weltweit rufen zahlreiche Staaten Israel und den Iran auf, weitere Angriffe zu stoppen, den diplomatischen Weg einzuschlagen. Was wusste die US-Regierung über den israelischen Angriff? Was sagt sie dazu? Das weiß unser Korrespondent in Washington, Ralf Borchert.
US-Präsident Donald Trump forderte den Iran auf, jetzt noch einer Verhandlungslösung zuzustimmen und ein Abkommen zu seinem Atomprogramm abzuschließen. In seinem Online-Dienst Truth Social schrieb Trump wörtlich: Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist. Trump drohte, die nächsten bereits geplanten Angriffe würden noch brutaler sein. Zur Effektivität der bisherigen israelischen Angriffe sagte Trump nach Angaben des Senders ABC, diese sei ausgezeichnet gewesen. Iran sei so hart getroffen worden, wie man nur getroffen werden könne. Ursprünglich sollten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Sonntag im Oman fortgesetzt werden. Experten gehen nun davon aus, dass die militärische Eskalation eine Verhandlungslösung unmöglich gemacht hat. Der demokratische Senator Tim Kaine sagte CNN, er sei schockiert, dass der israelische Premier Benjamin Netanyahu die Entscheidung zum Angriff auf den Iran getroffen habe, bevor alle Optionen für eine Verhandlungslösung ausgelotet worden seien. Aus US-Sicht ist nun eine von vielen offenen Fragen, ob die USA durch Vergeltungsangriffe des Iran oder verbündeter Milizen auf US-Truppen in der Region direkt in die militärische Eskalation hineingezogen werden.
Aus Washington war das unser Korrespondent Ralf Borchert. Und jetzt ist es 3:11. Ganz anderes Thema jetzt. Es geht ins friedliche Brandenburg. Und es geht um die Millioneninvestition, auf die sich die Stadt Potsdam freuen kann. Vergangene Woche, meine ich, haben wir davon erfahren. Das verfallene Landtagsgebäude auf dem Potsdamer Brauhausberg soll Herzstück eines neuen Uni-Campus werden. Software-Milliardär Hasso Plattner finanziert den Umbau. Doch in welchem Zustand ist das Gebäude eigentlich? Regionalreporterin Jacqueline Pivon war mit dem Eigentümer im Gebäude.
So, schön vorsichtig, bisschen verteilen.
Jan Kretschmer läuft über einen Berg aus zerbrochenen Dachziegeln. Über ihm ragen schwarz verkohlte Holzbalken in den blauen Himmel. Hier oben hat es vor knapp einem Jahr gebrannt, im Plenarsaal des ehemaligen Landtags in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs.
Ja, ich glaube, hier sieht man tatsächlich ganz gut, dass es einfach Zeit wurde, etwas zu tun oder Zeit wird, etwas zu tun. Weil so ein Brandschaden ist nicht nur für den Augenblick schlecht, sondern am Ende des Tages wird es dann auch irgendwann Zeit, das zu sanieren und das abzudichten, sodass nicht die Gebäudeteile darunter wirklich so leiden, dass man sie im Zweifel eben nicht mehr nutzen kann.
Jan Kretschmer ist Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes und sein Unternehmen KW Development wird das alte Backsteingebäude sanieren und es danach schlüsselfertig an Hasso Plattner übergeben. Kretschmer profitiert von Plattners Investition.
Natürlich sind wir auch in der Lage, daraus am Ende in irgendeiner Weise monetäre Erfolge zu erzielen. Aber das ist ein weiter Weg, Thema 1. Und Thema 2, es ist auch ein ungewisses Spiel.
Das Gebäude ist in keinem guten Zustand. Schon jetzt sind fast alle Fenster im Gebäude kaputt. Überall liegen zerbrochene Glasscherben. Die Wände sind voller Graffiti, Kabel liegen offen und Türen wurden herausgerissen. Durch die Löscharbeiten des Brandes ist in den Stockwerken darunter der Holzfußboden aufgequollen. Einige ehemalige Landtagsbüros haben Schimmel an den Wänden. Jan Kretschmer schreckt das alles nicht ab. Er hat Erfahrung mit denkmalgeschützten und verfallenen Gebäuden. Sein Unternehmen saniert aktuell auch einen Teil der alten Belitzer Heilstätten.
Meistens sind die Gebäude, die wir uns noch angucken, die schicken alten. Fahren Sie irgendwo hin, selten sind es die Neubauten, die Sie dann anstaunen und sagen, oh, ist das toll. Sondern in aller Regel stehen Sie irgendwo in der Altstadt und sagen, oh, ist das schön. Ja? Die Enge, die besonderen Gebäude, die tolle Architektur, am Ende ist doch das Alte tatsächlich meistens deutlich schöner als das, was man neu baut.
Kritiker befürchten bei dem gesamten Projekt eine mögliche Abhängigkeit der Uni von Plattners finanziellem Engagement. Und sie sehen die Autonomie der Hochschule gefährdet. Eigentümer Jan Kretschmer unterstützt die Pläne des Hasso-Plattner-Instituts.
Es gibt immer was zu meckern, weil ja die Investoren immer die Bösen sind. Aber wenn ich sage, wir investieren in die Zukunft, wir investieren in die Bildung, wir investieren in unsere Kinder, so leid es mir tut, dann sehe ich da ein wenig Schlechtes.
Für den Bauunternehmer ist jetzt wichtig, dass Genehmigungen schnell erteilt werden, sagt er. Nur so könne das Projekt zügig vorangebracht werden. Wenn es nach Kretschmer geht, könne man in 4 Jahren fertig sein. Die Stadt Potsdam rechnet mindestens mit 10 Jahren.
Reporterin Jacqueline Pivon war im ehemaligen Landtagsgebäude in Potsdam unterwegs. Das wird ja jetzt zum Unicampus.
RBB 24 Inforadio Sport.
könnte mir vorstellen, davon träumt jeder Amateurfußballer, einmal auflaufen wie die ganz Großen, so mit Fernsehübertragung, Interviews, Expertenanalyse. Im Rahmen der Dialogwoche des RBB im Mai konnten sich Brandenburger Fußballvereine für Euer Kick bewerben. Und unsere Wahl ist auf das Havelland-Derby in der Kreisliga B zwischen dem SV Ruhlsdorf und Telto United gefallen. Das übertragen wir morgen Mittag ganz groß im RBB-Fernsehen. Und ich habe es ja gesagt, wir machen das jetzt wie bei den Großen, also Experteninterviews. Und da habe ich jetzt am Telefon Ruhlsdorfs Mannschaftskapitän Lukas Krösche. Herr Krösche, hallo.
Hallo Frau Dahl, schönen guten Tag.
Sie haben ja die Bewerbung für den SV Ruhlsdorf 1893 eingereicht. Was war bei Ihnen los, als klar wurde, der RBB kommt echt zu euch?
Ja, also das war ein unbeschreibliches Gefühl. Die Freude war mir ins Gesicht geschrieben und man hat mich wahrscheinlich auch so gehört, weil es war ja ein Anruf, den ich bekommen habe. Und die paar Stunden, die ich dann noch hatte, um es der Mannschaft zu verkünden, waren ja voller Kribbeln. Und als ich dann der Mannschaft nach einem Sieg im Busendorf erzählt habe, sind die Gefühle einfach nur so explodiert und alle haben sich überschwänglich gefreut. Es war toll.
SV Ruhlsdorf gegen Telto United heißt die Ansetzung, das ist ein richtiges Derby in Telto. Wie kommt ihr miteinander klar?
Es ist ein örtliches Derby, das ist richtig, aber es gab das Duell erst einmal, weil Telto United ganz frisch gegründet wurde vor 5 Jahren.
Aha.
Aber mit der Geschichte jetzt kann es natürlich zu einem richtigen Derby werden. Und wir haben das Hinspiel gewonnen und haben uns das natürlich auch fürs Rückspiel live im RBB auf die Fahne geschrieben, da unsere Serie weiter auszubauen.
Worum geht's denn eigentlich, also sportlich, in diesem Duell morgen?
Sportlich geht es für uns darum, unsere Serie von 10 Siegen weiter fortzuführen. Also wir haben zuletzt 10-mal gewonnen. Und wir haben auch immer noch die Möglichkeit, den 3. Platz in der Liga zu erkämpfen. Und das ist natürlich das ganz klar ausgeschriebene Ziel.
Sie sind der Kapitän des Teams, also Sie sind morgen mit dabei, führen die Männer an. Was haben Sie abseits des Platzes noch alles zu tun im Vorfeld dieses Spiels?
Also es ist im Vorfeld des Spiels schon ganz viel passiert. Sämtliche Absprachen mit dem RBB in einem sehr engen Takt, was sehr gut funktioniert hat. Seit einer Woche wird der Sportplatz durchgängig auf Vordermann gebracht, dass wir die bis jetzt verkauften 700 Karten, also auch mindestens 700 Leute, da auch gebührend empfangen können. Heute gibt es nochmal einen Einsatz mit 20, 30 Leuten, um den Feinschliff zu verpassen und dann kann es morgen losgehen, 14 Uhr.
14 Uhr geht's los und ich habe ja gesagt, wir kommen mit dem ganz großen Besteck, also wir übertragen live. Wir haben im Vorfeld auch schon Interviews gedreht. Der Experte wird Ex-Bundesligaspieler Christian Beek sein und es werden wohl fast 1000 Zuschauer erwartet. Lieber Herr Krösche, was tun Sie, dass Ihre Mannschaft nicht dann einfach tot umfällt vor Aufregung?
Ja, da werde ich noch mal ein paar warme Worte an die Jungs richten. Wenn wir dann auf dem Spielfeld sind, dann werden die Knie vielleicht ganz kurz schlottern. Aber wie es dann so in aufregenden Situationen meistens ist, wenn der Ampfiff ertönt oder wenn es dann wirklich richtig losgeht, dann ist die Aufregung ganz schnell verflogen und dann geht es nur noch darum, die 3 Punkte zu Hause zu behalten.
Ja, und deswegen kommt jetzt die klassische Abschlussfrage. Wie geht's morgen aus? Ihr Tipp?
Ich tippe auf ein saftiges 4-0 für den SV Ruhlsdorf.
Sagt der Kapitän des SV Ruhlsdorf. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Alles Gute morgen. Lukas Krösche, morgen trifft sein Verein auf Telto United. Das ist die Kreisliga B im Havelland. Und das RBB Fernsehen ist ab 14 Uhr live dabei und überträgt das Telto Derby mit einem bunten Rahmenprogramm. Morgen, wie gesagt, 14 Uhr in Ruhlsdorf, also in Telto und bei uns im RBB Fernsehen.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Sie stehen wieder auf der A10. Michael Merlinger.
Langer Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest, aktuell 50 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland, und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten. Auf der südlichen A10 sind es insgesamt 15 Minuten von Rangsdorf bis zum Dreieck Spreeau. In Berlin hat der Feierabendverkehr eingesetzt. Auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding, Abwechsstraße aktuell 15 Minuten plus. Stockender Verkehr auch auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 10 Minuten plus.
Es wird 15.20 Uhr. Guten Tag, Sabine Dahl im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich denke, diese Militärschläge müssen lange, lange vorbereitet worden sein. Und der israelische Premierminister sagt, das geht so lange so weiter, wie es muss, um das israelische Überleben zu sichern. Israel greift Iran an. Den aktuellen Stand hat jetzt Michael Mellinger in den Nachrichten.
Israel hat eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Das ARD-Studio Istanbul hat entsprechende iranische Medienberichte bestätigt. Demnach gab es Explosionen unter anderem in den Millionenstädten Tebriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon in der Nacht angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabo Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Polizei hat entsprechende Medienberichte inzwischen bestätigt. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein britischer Fluggast hat überlebt. Auch am Boden kamen mehrere Menschen ums Leben, weil das Flugzeug auf das Gelände einer medizinischen Hochschule gestürzt ist. Die Bundespolizei hat eine erste Bilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Demnach wurden in den ersten zwei Wochen des Verbots rund 2000 Menschen kontrolliert und 136 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Bei den Kontrollen deckten die Beamten auch fast 220 weitere Straftaten auf. In einigen Fällen konnten offene Haftbefehle vollstreckt werden. Das Verbot gilt noch bis zum 30. Juni und umfasst zum Beispiel Messer, Reizgas und Schusswaffen aller Art. Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Tempelhof 24 Grad, in Grünow 21 und in Senftenberg 27 Grad. Auch morgen Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und ich bin Sabine Dahl, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir gucken uns gleich nochmal ganz ausführlich an, was da in Israel los ist. Zunächst aber anderes wichtiges Thema gegen die Plastikverschmutzung im Meer, gegen die Ausbeutung der Tiefsee. Das waren zwei wichtige Punkte auf der Agenda der UNO-Ozeankonferenz in Nizza in Frankreich. Sie geht heute zu Ende. Was die Delegierten besprochen und vielleicht auch erreicht haben, das kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Nizza, Caroline Düller, besprechen. Frau Düller, wird es denn heute ein Abkommen geben?
Nein, das war aber in Nizza auch nicht das Ziel. Das ist immer so ein bisschen schwer zu vermitteln. Aber es ging hier nicht um bindende Beschlüsse. Das Ziel ist, den sogenannten Aktionsplan von Nizza aufzustellen. Der setzt sich zusammen aus der Abschlusserklärung dieser UN-Konferenz und den freiwilligen Verpflichtungen der Staaten, die hier teilgenommen haben. Diese Abschlusserklärung soll jetzt am Abend angenommen werden. Aus Sicht von Umweltschützern ist die aber nicht ambitioniert genug. Die liegt auch schon lange vor, ist ausverhandelt und stellt aus Sicht von Umweltschützern eben nur den kleinsten gemeinsamen Nenner dar.
Was wird wohl drinstehen? Zunächst einmal zum Thema Tiefseebergbau.
Also in diesem Punkt betont die Erklärung, dass es mehr Wissen über die Ökosysteme der Tiefsee braucht und verweist auf das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, keine Aktivitäten in der Tiefsee ohne weiteres Wissen. Das ist eine relativ deutliche Positionierung, die ist aber nicht bindend. Und deshalb hat sich hier in Nizza eine Koalition gebildet von fast 40 Staaten, die sich für ein Moratorium beim Tiefseebergbau aussprechen. Und da gehören auch Deutschland und Frankreich dazu.
Welche Länder sind denn ganz vorne mit dabei, in mehreren Kilometern Tiefe Mineralien abzubauen?
Einmal natürlich die USA unter Präsident Donald Trump. Der hatte ja per Dekret sogar erlaubt, diese Mineralien in der Tiefsee auch außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer abzubauen, worin Experten einen Verstoß gegen das Völkerrecht sehen. Denn diese Mineralien außerhalb staatlicher Hoheitsgewässer in der Tiefsee gelten als gemeinsames Erbe der Menschheit. Aber auch kleine Inselstaaten wie zum Beispiel Nauru oder Tonga pushen dieses sogenannte Deepsea-Mining, denn sie sehen darin eine Chance für wirtschaftliche Entwicklung.
Und dieses Deepsea-Mining, wie sehr schädigt das die Weltmeere?
Wie sehr, das weiß niemand. Und genau das ist das Problem und auch der Grund, aus dem sich eben diese knapp 40 Staaten hier für eine vorsorgliche Pause ausgesprochen haben. Wissenschaftler warnen aber vor möglicherweise katastrophalen Folgen, denn das sind sehr empfindliche Ökosysteme. Viele Arten, die dort leben, sind noch gar nicht erforscht. Niemand weiß, wie schnell sich diese Tiefseeböden erholen würden. Das könnte Lebensräume zerstören und auch die Nahrungsgrundlage für den kompletten Rest der Nahrungskette.
Und zum Thema Vermüllung der Meere, Frau Düller, was wurde da besprochen?
Da gab es hier den sogenannten Weckruf von Nizza in Sachen Plastik. Das sind diesmal 95 Staaten, die sich dafür einsetzen, dass es einen verbindlichen Vertrag zum Umgang mit Plastik gibt, der auch das Thema weniger Produktion angeht. Dazu gibt es aber eigene Verhandlungen und da startet die nächste Runde auf UN-Ebene in Genf im August.
Und wenn Sie das zusammenfassen, welchen Eindruck haben Sie bei der Konferenz erhalten? Wie sehr ist Deutschland am Schutz der Weltmeere interessiert?
Also ich glaube, mangelndes Interesse vorzuwerfen wäre nicht fair. Die Bundesregierung hat angekündigt, das UN-Hochseeschutzabkommen zu ratifizieren. Das war auch ein sehr wichtiges Ziel hier in Nizza. Dazu müssen in Deutschland aber ein Ratifizierungs- und ein Umsetzungsgesetz geschrieben werden, das vielen halt zu langsam vorangeht. Also zum Beispiel der WWF warnt davor, dass dieser Prozess in Deutschland jetzt einschläft. Aber auf der anderen Seite ist Deutschland eben auch Teil dieser Koalition für ein Moratorium beim Tiefseebergbau, wobei die Bundesregierung, anders als Frankreich, sich nicht per se für ein Verbot einsetzt.
Ja, alles sehr hochkomplex, was da bei Ihnen verhandelt wird. Welche Themen waren noch auch besonders umstritten? Oder vielleicht ist ja auch was ganz leicht über den Tisch gegangen?
Also das große Thema Finanzierung ist natürlich eines, das jetzt nicht das zentrale Thema hier in Nizza war, das aber hinter all dem steht. Denn die Staaten können sich natürlich zu was auch immer sie möchten verpflichten. Wenn dahinter eben nicht die entsprechenden Finanzierungsangebote stehen, dann ist es mit dem Ozean und dem Meeresschutz nicht so weit her. Und man muss eben sagen, dass dieses UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung 14, also der Meeres- und Ozeanschutz, von allen das ist, das am wenigsten finanziert ist.
Aus Nizza war das unsere Korrespondentin Caroline Döller. Sie ist dabei bei der UNO-Ozean-Konferenz in Nizza in Frankreich.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und jetzt ist es 15.30 Uhr am Freitagnachmittag. Als Kriegserklärung wertet die Führung in Teheran Israels massive Luftattacken auf iranische Militär- und Atomanlagen. Angriffen in der Nacht ist eine weitere Angriffswelle gefolgt, jetzt mitten am Tage. Der Iran hat Drohnen Richtung Israel losgeschickt, die hat die israelische Luftabwehr abgeschossen. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation ist weltweit groß. Der US-Präsident hat zum Beispiel auf seiner Online-Plattform geschrieben, der Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist. Im Land, meint er wohl. Welche Folgen die israelischen Angriffe wohl gehabt haben, das fasst unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber, zusammen.
In der Atomanlage in Natanz, nördlich von Isfahan, sind nach Angaben der iranischen Atombehörde durch den Angriff Schäden entstanden. Die Behörde erklärte, es gebe zwar keine Berichte über Opfer, auch scheint keine radioaktive Strahlung auszutreten. Das bestätigt auch die internationale Atomenergiebehörde. Doch die Anlage, in der Uran angereichert wird, sei stark beschädigt. Die Untersuchungen dauerten an. Die Atomanlage Natanz ist eins von den etwa 100 Zielen im Iran, die Israel nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden angegriffen hat. Weitere sind etwa militärische Einrichtungen und ein Schwerwasserreaktor. Die ersten Explosionen wurden gegen 3:45 Ortszeit aus der iranischen Hauptstadt gemeldet. Videos zeigen Feuer- und Rauchsäulen inmitten des nächtlichen Teheraner Häusermeers. Wir wissen nicht, was da getroffen wurde, sagen diese Leute. Dann die nächste Explosion. Handyvideos zeigen zerstörte, mehrstöckige Wohnhäuser, Trümmer auf den Straßen, Feuer und Rauch. Menschen stehen auf den Straßen und schauen auf die zerstörten Fassaden. Feuerwehrleute fordern die Menschen auf, zur Seite zu gehen, sie ihre Arbeit machen zu lassen. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist immer noch nicht gelöscht. Wie viele Menschen bei den Angriffen gestorben sind, ist unklar. Iranische Staatsmedien melden, dass sich unter den Toten hochrangige Atomwissenschaftler befinden. General Hossein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, und Mohammad Bagheri, Generalstabschef der regulären Streitkräfte, wurden bei den Angriffen ebenfalls getötet. Bis auf ein schriftliches Statement des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei gibt es wenige offizielle Reaktionen von der Führung des Landes. Khamenei schrieb am Morgen, Israel habe sein bösartiges Wesen gezeigt und müsse mit einer harten Strafe rechnen. Außenminister Araghchi machte in einem Telefonat mit seinem saudischen Amtskollegen die USA für den Angriff mitverantwortlich. Israelische Medienberichten zufolge sind aus dem Iran am Vormittag 100 Drohnen in Richtung Israel geflogen. Man habe sie vollständig abfangen können. Im Iran kursieren unbestätigte Gerüchte, nach denen auch Marschflugkörper abgeschossen worden sein könnten. Wie es weitergeht, ist unklar. International fordern viele Staaten Deeskalation. Für Sonntag waren weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zwischen den USA und Iran geplant. Das iranische Staatsfernsehen meldet unter Berufung auf einen Parlamentarier, die iranische Delegation habe ihre Teilnahme an den Gesprächen abgesagt. Am Mittag dann melden iranische Staatsmedien erneut Explosionen aus der nordwestlichen Stadt Tabriz.
Und wie reagieren die Börsen auf die Eskalation in Nahost? Das hören wir hier gleich in anderthalb Minuten in der Inforadio Wirtschaft. Eine deutliche Wende in der Migrationspolitik hat CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen. Jetzt ist er Bundeskanzler und sein CSU-Innenminister Alexander Dobrindt hat sofort an allen Grenzübergängen Deutschlands Kontrollen angeordnet. Das Ziel, Migranten ohne gültige Papiere und Asylbewerber in die Euro-Nachbarländer abzuschieben, aus denen sie gerade gekommen sind. Das beschäftigt Gerichte, das kostet Geld. Was bringt das? Svenja Niederfranke ist Migrationsforscherin bei der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie sagt,
im letzten Monat wurden 160 Asylsuchende zurückgewiesen. Aber da können auch doppelte Zählungen bei sein. Das heißt, für mich als Migrationsforscherin, wenn ich diese Zahlen sehe, es ist unmöglich festzustellen, ob diese Menschen dann nicht doch noch nach Deutschland gekommen sind, ob diese Asylsuchenden nicht jetzt doch in Berlin am Hauptbahnhof sitzen. Und auch vergangene Forschung hat bisher nicht nachgewiesen, dass das irgendwas bringt.
Zurückweisung an deutschen Grenzen, ist das also nur Symbolpolitik oder zeigt der Staat damit Handlungsfähigkeit? Darum geht's im Forum ab 11, im RBB24 Inforadio Forum am Sonntag ab 11.
RBB24 Inforadio Wirtschaft.
Und da sind wir wieder bei Israels Angriff auf den Iran, auf iranische Atomanlagen. Kam ziemlich überraschend und er bringt neue Unruhe ins Weltgeschehen. Auch die Börsen haben reagiert. Der Ölpreis zum Beispiel ist umgehend hochgegangen. Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au über erste Reaktionen am Finanzmarkt.
Mit dem Angriff Israels auf den Iran hatten wohl nur wenige Börsenprofis vorab gerechnet. Ein Marktbeobachter kommentierte, insgesamt sei die Gefahr eines Krieges im Nahen Osten das meist unterschätzte Risiko gewesen. Marktanalyst Jochen Stanzel vom Broker CMC Markets glaubt, dass viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden seien.
Es ist auch noch sehr viel unbekannt zu diesem Zeitpunkt, aber Informationen aus israelischen Medien zufolge könnten die Kampfhandlungen 2 Wochen dauern. Und das ist so ein bisschen eine Perspektive, wo man jetzt erstmal nicht mehr planen kann, wo Unsicherheit an der Börse herrscht. Und das ist immer etwas, was typischerweise mit Kursverlusten, mit hohen Schwankungen dann auch einhergeht.
Entsprechend sensibel reagierten die Börsenkurse. Weltweit gingen die Aktienmärkte in die Knie. Auch der DAX startete mit fast 1,5% Minus in den Handel. Ganz anders die Reaktion am Ölmarkt. Unmittelbar nach der Nachricht des militärischen Angriffs auf den Iran schoss der Ölpreis in die Höhe, zeitweise um 12%. Hintergründe erklärt Andreas Goldtau von der Uni Erfurt.
Was es letzten Endes bedeutet, ist, wie wichtig der Ölmarkt den Nahen und Mittleren Osten nimmt, wenn es um die Energieversorgung der Welt geht. Etwa 1/3 der weltweiten Ölproduktion ist im Nahen Osten, die Hälfte der Ölreserven. Ähnliches gilt für Gas und damit ist die Region extrem wichtig für unsere Energieversorgung, aber natürlich auch für die Preisbildung. Und alles, was sich dort abspielt, wirkt sich sofort wiederum auf den Ölpreis und die Entwicklung aus.
Trotz der Sanktionen sei der Iran immer noch der drittgrößte Ölproduzent innerhalb der OPEC-Staaten, so Ölmarktkenner Goldtau. Nach Ansicht des Experten würde man einen Ausfall der iranischen Ölexporte deutlich spüren am Markt. Ein zweiter Grund zur Sorge sei eine Beeinträchtigung der Transportwege. So könne der Iran eines der Nadelöhre des weltweiten Ölhandels unterbrechen.
Das ist die Straße von Hormuz. Da geht etwa so 1/3 der weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öltransporte durch jeden Tag. Und das zu sperren, würde natürlich deutlich größere Auswirkungen auf den Ölpreis haben, als wenn jetzt der Produzent Iran ausfallen würde. Und das ist natürlich etwas, das preisen die Ölmärkte gerade ein.
Ölmarktexperte Goldtau geht jedoch nicht davon aus, dass der Iran die Straße von Hormuz sperren wird. Das sei eine zu krasse Eskalationsstufe. Ähnlich sieht man es wohl an der Börse, so Marktbeobachter Jochen Stanzel.
Wir haben gefasste Stimmung, aber es ist sehr viel Unsicherheit, weil einfach ganz, ganz viel derzeit noch unbekannt ist.
Zusammenfassend kann man die derzeitige Stimmung an den Märkten wohl so beschreiben. Sorge vor einer Eskalation? Ja. Panik? Nein.
Berichtet Reporterin Bianca von der Au. Und das Wetter in Berlin und Brandenburg ist strahlend schön da draußen. Blauer Himmel, Sonnenschein. Ich finde nur, der Wind ist so ein bisschen unangenehm. Berlin meldet 24 Grad, Cottbus und Frankfurt oder ebenfalls 24 Grad. Es könnten noch bis zu 27 Grad werden und es bleibt genauso strahlend schön bis zum Abend. Der Wind weiter böig aus Osten. Morgen, na erstmal nachts dann, vielfach klar und es wird wieder recht frisch. 14 bis 9 Grad geht's runter. Morgen am Sonnabend dann ungestörter Sonnenschein. Ein paar schönen Wetterwolken segeln vorbei. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Und übermorgen am Sonntag geht ebenfalls sonnig los. Aber dann so im Laufe des Mittags, Nachmittags kommen Gewitter auf. Aber das ist erst übermorgen am Sonntag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da wollen offenbar sehr viele Leute ins Wochenende. Michael Mellinger?
Ja, langer Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest. Aktuell über eine Stunde plus in Richtung Dreieck Havelland. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten. Auf der südlichen A10 sind es insgesamt 20 Minuten von Rangsdorf bis zum Dreieck Spreeau. In Berlin läuft der Feierabendverkehr. Auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding. Abwechsstraße aktuell mit 20 Minuten plus. Stockender Verkehr auch auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee mit 10 Minuten plus. Staupunkte in der Innenstadt sind unter anderem die Straßen entlang des Stadtrings, Mühlendammbrücke, Elsenbrücke, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide, Rixdorfer Straße und Südostallee sowie Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf. Stadtauswärts gibt es 20 Minuten plus auf der A113, voll ist es auch auf den Ausweichstrecken in Baumschulenweg und Johannisthal.
15.40 Uhr gleich. Einen guten Tag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Ausnahmezustand. Sofort in den Bunker. Das war die Ansage an die israelische Bevölkerung in der vergangenen Nacht. Israel hat seinen Erzfeind Iran angegriffen, um einem Schlag der Iraner zuvorzukommen, so sagt es die israelische Regierung. Mehr jetzt in den Nachrichten mit Michael Mellinger.
Israel hat weitere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz. Aus mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet. Auch die Atomanlage Natanz war wieder Ziel. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Nach israelischen Angaben haben die Angriffe die Zerstörung des iranischen Atomprogramms zum Ziel. Es wurden aber offenbar auch Teile der iranischen Luftabwehr getroffen, sowie ranghohe Vertreter des Regimes getötet. Die Menschen in Israel bereiten sich derweil auf angekündigte iranische Gegenschläge vor. Viele haben sich mit Vorräten eingedeckt. Der Luftraum ist nach wie vor geschlossen. Der Flughafen in Tel Aviv hat den Betrieb eingestellt. Israels Politik und Militär sprechen von einem Angriff in letzter Minute, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Das Land hatte stets den rein zivilen Zweck des Atomprogramms betont. Daran hatte es aber zuletzt immer größere Zweifel gegeben. Auch die Internationale Atomenergiebehörde hatte dem Iran vorgeworfen, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen.
Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Sie sollten erst bei einer Rückkehr zur Normalität aufgehoben werden, hieß es. Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Gloden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Die Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst. Dafür gibt es eine feststehende Rentenanpassungsformel. Auf der Grundlage hat das Kabinett die Erhöhung im Mai per Verordnung beschlossen.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat zwei Männer angeklagt, die mit fingierten Rechnungen insgesamt mehr als 500.000 Euro erschlichen haben sollen. Den 71 und 46 Jahre alten Männern wird unter anderem gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Michael Ernst, RBB 24.
Sie sollen die Taten jeweils zusammen mit einem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung begangen haben. Dabei wurden laut Staatsanwaltschaft zum Beispiel Rechnungen für Entsorgungs- oder Instandsetzungsarbeiten gestellt, die nie erbracht wurden. Der Amtsmitarbeiter soll jeweils Teile der erschlichenen Summen oder finanzielle Vorteile erhalten haben. Er ist inzwischen verstorben.
Die Bundespolizei hat eine erste Bilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Demnach wurden in den ersten zwei Wochen des Verbots rund 2000 Menschen kontrolliert und 136 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Bei den Kontrollen deckten die Beamten auch fast 220 weitere Straftaten auf. In einigen Fällen konnten offene Haftbefehle vollstreckt werden. Das Verbot gilt noch bis zum 30. Juni und umfasst zum Beispiel Messer, Reizgas und Schusswaffen aller Art. Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Tempelhof 24 Grad, in Grünow 21 und in Senftenberg 27 Grad. Auch morgen Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Reisen Sie mit uns nach Südostasien, genauer gesagt nach Singapur. Ich bin Tina Witte. Der Stadtstaat hat eine Menge zu bieten. Das größte Riesenrad und Ozeaneum der Welt, eine Formel-1-Rennstrecke, die Marina Bay und Shoppingmeilen. Doch abseits von Hochhäusern, Konsum und Unterhaltungsindustrie gibt es auch viel Natur zu entdecken. Michael Marek und Saskia Guntermann beginnen ihre Reise auf der Insel Pulau Ubin, nordöstlich von Singapur, die man in 15 bis 20 Minuten mit einer Fähre erreicht.
Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Nur einige Leute, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja. Und hier haben wir diesen Naturpark. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die andere Ende von dieser Insel fahren.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu. Die Artenvielfalt zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name Vampire.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Schlankaffen und sogar Nashornvögel.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, KJU.
Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Wabo, das ist eine wilde Schwein, ja.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Chiu. Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor-Lizard, die ist auch hier Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig. Okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
So actually, let's get out of the buggy for a little while.
Let's go.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this was back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee und Muskatnüsse angebaut. Der botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission, Völkerverständigung.
So I'm going to tell you a little about Singapore's orchid diplomacy.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs, Fehlanzeige.
Wir waren unterwegs in Singapur. Mein Name ist Tina Witte.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel. Am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Das Wetter. In Brandenburg und Berlin. Berlin meldet jetzt 24, 25 Grad. In Brandenburg-Havel 25 Grad. In Cottbus 24 Grad. Bis zum Abend viel Sonnenschein, höchstens einzelne Schleierwolken und trocken und sommerlich warm bis 27 Grad. Heute noch der Wind weht teils böig aus Osten. Nachts dann klar und trocken, minimal 14 bis 9 Grad. In Berlin, je nach Stadtlage, kühlt es sich ab auf 11 Grad. Der Wind schwächt sich ab. Morgen am Sonnabend dann wieder ungestörter Sonnenschein. Ein paar Schönwetterwolken segeln vorbei und es werden bis 31 Grad. Der Wind aber wieder böig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Falls Sie morgen segeln gehen wollen. Michael Mellinger jetzt auf Straßen und Schienen unterwegs.
Mit einem langen Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Dreieck Werder und Leest aktuell 45 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben mit 20 Minuten plus. Auf der südlichen A10 sind es insgesamt 20 Minuten von Genshagen bis zum Dreieck Spreeau. In Berlin läuft der Feierabendverkehr. Auf dem Stadtring staut es sich in Richtung Wedding, Abwechsstraße aktuell mit 20 Minuten plus. Stockender Verkehr auch auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee mit 10 Minuten plus. Staupunkte in der Innenstadt sind unter anderem die Straßen entlang des Stadtrings, Mühlendammbrücke, Elsenbrücke, Schlesisches Tor und die Abrissbrücke an der Wuhlheide, Rixdorfer Straße und Südostallee sowie Rennbahnstraße Richtung Heinersdorf mit 20 Minuten plus.
Und jetzt wird es 16 Uhr. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Explosionen in der Nacht und auch jetzt am Tage in Iran und auch in Israel. Denn Iran schlägt zurück, nachdem Israel seinen Erzfeind in der Nacht angegriffen hat. Welche Strategie verfolgt die israelische Armee? Das frage ich gleich einen Militärexperten, gleich nach diesen Nachrichten mit Michael Mellinger.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert